10. Erste Klimakonferenz. Auf Konfrontationskurs. Versuche politischer Einflussnahme spalten die Wissenschaft in politische Lager. Steven Schneider schüttelte den Kopf, als er im Publikum auf der ersten Weltklimakonferenz Mitte Februar 1979 in Genf der Rede von John Mason lauschte, dem Chef des britischen Met Office. Vor der Tagung hatte er noch mit Mason über die Klimawirkung von CO2 diskutiert. In seiner Rede jedoch ignorierte der Meteorologe die Belege für eine fortschreitende Erwärmung. Aktivitäten des Menschen könnten das Klima nicht maßgeblich ändern, rief Mason hinter dem Rednerpult stehend den 450 Gelehrten aus 60 Nationen zu, die in die Zentrale der WMO gereist waren. Die Atmosphäre der Erde sei es gewohnt, jene eines Besseren zu belehren, die das nicht begreifen, schob Mason nach, der neuen Wissenschaftsmoden stets skeptisch gegenüberstand. Mitte der 1970er Jahre, auf dem Höhepunkt der Eiszeitangst, hatte er auch an dieser Katastrophenwarnung gezweifelt. Schneider hob seinen Arm und meldete sich zu Wort. »John, im Winter ist es kalt, im Sommer warm. Ist das nicht ein guter Beweis dafür, dass die Atmosphäre nicht so widerstandsfähig ist, wie du behauptest, sondern auf Strahlung reagiert?« Mason kam auf die Unsicherheiten in den Forschungsergebnissen zu sprechen. Insbesondere rügte er die Kalkulationen bezüglich der Kosten des Klimawandels. »Wie können Sie solche Rechnungen anstellen, wenn wir noch nicht mal wissen, welche Folgen eine Erwärmung überhaupt hätte?« fragte er und traf damit den bis heute wunden Punkt der Klimaforschung. »Die Folgen für Umwelt und Gesellschaft sind weitaus schwieriger zu bestimmen als das Phänomen selbst.« Schneider entgegnete, bei komplexen Systemen wie dem Klima seien eindeutige Resultate selten. 12 Jahre später brachten die Wissenschaftsphilosophen Silvio Funtowitz und Jerome Ravitz das Dilemma auf einen Begriff. Bei der Klimatologie handle es sich um postnormale Wissenschaft, schrieben sie 1991 in einem berühmten Aufsatz. Hohe Risiken fallen zusammen mit großen Unsicherheiten. Die Debatte zwischen Schneider und Mason offenbarte die Postnormalität ihrer Disziplin. In der Abschlusserklärung der Genfer Konferenz wagte die WMO einen Coup. Sie warnte vor einem menschengemachten Klimawandel, den man vorhersehen und verhindern solle. Bis Ende des Jahrhunderts werde die Wirkung von CO2 auf das Klima vermutlich nachweisbar sein, hieß es in dem Dokument. Ich war erstaunt, dass das so rasch und so intensiv vor sich ging, nach den Diskussionen, die wir in den 1970er Jahren hatten, die sehr kontrovers waren, staunte der deutsche Klimaforscher Hermann Flohn. Auf der finalen Pressekonferenz zeigte sich jedoch, dass über die Prognose einer Erwärmung hinaus das meiste unsicher blieb. Die Wissenschaftler erwarteten zwar einen Klimawandel, wussten aber wenig über ihn, und ihre Stellungnahmen widersprachen sich teilweise. »Wir wissen nicht, ob CO2 eine positive oder negative Wirkung haben wird«, sagte ein Forscher. Einerseits könne Kohlendioxid die Ernten verbessern, andererseits könne der Klimawandel gewaltigen Schaden anrichten. »Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten«, meldete die Tagesschau in einem Bericht von der Genfer Tagung. Der Spiegel nutzte die Chance für eine neue Weltuntergangserzählung. Unter der Überschrift »Tod im Treibhaus« begann das Magazin Ende Februar 1979 mit einem Artikel über die WMO-Konferenz seine Reihe über die bevorstehende Klimakatastrophe. Alle paar Monate druckte das Blatt Texte zum Thema. Einige der Überschriften: »In 50 Jahren vorbei«, »Auf dem Weg in die Katastrophe«, »Die Erde wird ein öder Stern«, »Die Dürre wird kommen«, »Die Bombe« und erneut »Tod im Treibhaus«. Die zahlreichen wissenschaftlichen Ungewissheiten wurden bagatellisiert und anstelle dessen die Transformation von der Hypothese zur Katastrophe vollzogen, kommentierte der Soziologe und Medienforscher Peter Weingart von der Universität Bielefeld Ende der 1990er Jahre die Berichterstattung. Das wichtigste Ereignis auf der Genfer Konferenz war an den Reportern trotz seiner politischen Brisanz vorbeigegangen. Die Delegierten der WMO hatten den Erwärmungsskeptiker Axel W. Nielsen zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Die Mehrheit der Meteorologen dachte kritisch über die neue Aufregung vom menschengemachten Klimawandel. Die dringliche Suche mancher Institute nach Bestätigung der erwarteten CO2-bedingten Erwärmung könnte etwas voreilig sein, pflichtete Hubert Lamb bei. Es bedürfe mehr Forschung, bevor man zu konkreten Aussagen über den Einfluss von Kohlendioxid in der Lage sei, bekundete die WMO 1980 und gemahnte ihre Mitarbeiter zu Vorsicht mit öffentlichen Stellungnahmen.